Guten Tag, grüß Gott. Komische Frage, werden Sie auch gedacht haben, hinterlistig. Muss man eigentlich evangelisch sein? Warum muss man evangelisch sein? Reicht es nicht, Christ zu sein? Apostelgeschichte 11, Vers 26 lesen wir, dass in der großen, drittgrößten Stadt des Römischen Reiches, in Antiochien, Syrien, zuerst die Jünger Christen genannt wurden. Und das war ein sehr präziser Begriff, wahrscheinlich ein Schimpfwort von außen ihnen nachgerufen, weil alle den Eindruck hatten, wenn man die sah und hörte, dass alles, was sie ausmachte, mit der Person des Jesus Christus zu tun hat. Und sie selber verstanden sich so, wir verdanken alles diesem Jesus. In ihm ist Gott zu uns gekommen. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er hat uns mit Gott versöhnt. Wir gehören mit Haut und Haaren ihm. Wenn man von uns redet, ohne von Jesus zu reden, hat man nichts Wesentliches über uns gesagt. Deshalb haben sie diesen Namen gerne angenommen. Das war präzise. Das war ihr Taufbekenntnis. Jesus ist der Herr. Nun, im Laufe der Zeit ist die Bezeichnung Christ dann verschlissen worden und konturenlos geworden. Schließlich hießen alle Christen oder nannten sich alle Christen, die irgendwie getauft waren, ob sie glaubten oder nicht glaubten und was sie glaubten, war dann nicht mehr so wichtig. Hauptsache, man gehörte irgendwie zur Kirche. Die Bezeichnung evangelisch wurde erst notwendig, als es nicht mehr selbstverständlich war, dass jeder, der sich als Christ bezeichnete, vor allem auf das Evangelium von Jesus Christus vertraute und Jesus nachfolgte. Der Inhalt des Evangeliums ist ja in dem Namen Jesus Christus zusammengefasst. Der Messias, Jeshua, Jesus. Jeshua heißt, Yahweh rettet. Das ist das Programm. Es ist kein selbstgewählter Name. Gott gibt Maria und Josef diesen Auftrag. So heißt der Messias, so heißt der Erlöser. Yahweh rettet. Jeshua. Jesus allein ist der Retter. Und deshalb ist die Rettung ganz allein Geschenk, weil alles von Gott kommt. Gnade, Begnadigung und alles, was damit zusammen geschenkt wird. Und Geschenke kann man bekanntlich nur empfangen in leeren Händen, voll Vertrauen, deshalb Glaube allein. Deshalb ergab sich von Anfang an, dass Jesus Christus allein, die Gnade allein und der Glaube allein, das ist die Präzision des Evangeliums, und deshalb wurden dann die Menschen, die neu sich auf dieses Zentrum konzentrierten, evangelisch genannt, nannten sich evangelisch. Nun ist ja so die Frage, woher wissen wir das? Solche exklusiven Formulierungen, Jesus Christus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, erscheinen uns heutigen ja nicht besonders akzeptabel, weil sie so ausschließend sind eben, sind deshalb fragwürdig. Wir fühlen uns genötigt, heute möglichst inklusiv zu denken und sagen, das entspricht natürlich auch der Liebe Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will alle. Er will nicht ausgrenzen, er will retten. Aber wenn man so exklusiv formuliert, Jesus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, also so christozentrisch nur und so anders geht, gibt es keine Rettung, dann muss man fragen, ja, wie legitimierst du das? Sind diese exklusiven Formulierungen wahr? Die Reformatoren haben diese Frage klar beantwortet, indem sie gesagt haben, sola scriptura, die Schrift allein ist das Dokument der Offenbarung Gottes und nur durch die Bibel wissen wir, was Gott gesagt hat, was er getan hat, wer Jesus ist. Wir kennen Jesus nicht ohne die Bibel. Außerhalb der Bibel hat man noch so ein paar Satzfetzen von Tacitus und Suidon und Bezug von Plinius dem Jüngeren und dann noch ein paar Sätze. Die Historiker aber schon bezweifeln, dass Flavius Josephus die überhaupt geschrieben hat. Sonst wüssten wir nichts von Jesus, nur durch die Bibel. Ganz schlicht und einfach sagen die Reformatoren also, es begründet sich auf die Schrift allein. Wenn die Bibel nicht allein das zuverlässige Wort Gottes ist, dann ist auch in Frage gestellt, dass Menschen allein durch Jesus gerettet werden. Dann kann man auch Gnade und Glaube nicht exklusiv auf Jesus beziehen. Evangelisch sein ist durch die vier exklusiven Ausdrücke gekennzeichnet. Und wenn sola scriptura nicht gilt, sind die anderen drei hinfällig. Und damit stellt sich die Frage, das Erste, das ich behandeln möchte, sollen wir den Grundsatz allein durch die Heilige Schrift aufgeben oder neu anerkennen? Lassen Sie uns im Augenblick darüber nachdenken, was bedeutete eigentlich für die Reformatoren sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Ich zitiere Luther: Wer ist der Richter, durch den eine Frage zum Schlusse kommt, wenn die Aussprüche der Väter wiedereinander streiten? Denn hier muss man nach dem Richtspruch der Schrift das Urteil fällen. Und das kann nicht geschehen, wo wir nicht den ersten Platz in allem, was den Vätern beigelegt wird, er redet also von den Kirchenvätern, der Schrift geben. Also, dass sie selber, durch sich selber, sei die allergewisseste, die leichtest zugängliche, die allerverständlichste, die, die sich selber auslegt, die alle Worte aller bewährt, urteilt und erleuchtet. Ich will, dass die Schrift allein Königin sei. Zitat Luther. Die Autorität der Bibel als Wort Gottes, das muss man sich heute ins Gedächtnis rufen, wurde damals von niemandem in der Kirche wirklich in Frage gestellt. Kontrovers war die Frage, ob die kirchliche Tradition eine Autorität neben oder gar über der Heiligen Schrift hat. Das war die Auseinandersetzung. Und die Reformatoren vertraten die vorrangige Autorität der Bibel. Und zugleich, wie dieses Zitat, das ich vorgelesen habe, sagt, zugleich vertraten sie die Klarheit der Schrift, die Verständlichkeit der Bibel und dass sie für jeden zugänglich ist und dass sie sich selber auslegt. Das war die Akzentuierung in der Reformation. Ich sage mir, es wäre schön, wenn wir das Problem heute hätten. Unser Problem ist heute viel grundlegender, radikaler, schwieriger und mit entsprechend schwierigen Folgen. Wir sind heute damit konfrontiert, dass in Theologie und Kirche die Autorität der Bibel als Wort Gottes grundsätzlich in Frage gestellt wird. Das war in der Kirche der Reformationszeit nicht der Fall. Das aber ist heute der Fall. Nun will ich keinen langen Vortrag halten, um das zu begründen, aber ich will es auch nicht nur behaupten. So, das klingt dann so ein bisschen so anklagend und so unbegründet. Ich will ganz einfach und schlicht Ihnen ein Zitat servieren. Aus Anlass des Reformationsjubiläums 500 Jahre Reformation haben sich bedeutende Theologen versammelt durch den Rat der EKD zusammengefunden und haben einen Grundlagentext formuliert, 2014 durch den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland autorisiert und veröffentlicht, Thema Rechtfertigung und Freiheit, 500 Jahre Reformation. Da lesen wir auf Seite 83, 84, seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen Texte historisch kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als Wort Gottes verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese Vorstellung so nicht mehr halten. Damit aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum Sola Scriptura auch heute gelten kann. Das ist ein wörtliches Zitat und damit ist das klar ausgedrückt. Nun haben wir in der evangelischen Kirche kein Lehramt und das wird nicht einfach so gesagt, aber immerhin, es ist doch der Versuch, kirchenamtlich das, was in der Theologie natürlich schon lange diskutiert wurde, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, aber nun einmal aus Anlass des Reformationsjubiläums klar zu sagen, man könne heute wegen der historisch-kritischen Erforschung nicht mehr, wie die Reformatoren es getan haben, die Bibel als Wort Gottes verstehen. Diese Argumentation verwundert, vor allen Dingen in ihrer Begründung, denn die Schriftausleger wussten natürlich schon immer zur Zeit der Reformation, aber auch davor, dass Gott durch Menschen in der Geschichte geredet hat. Es ist doch ganz offensichtlich für jeden Bibelleser, dass er sein ewiges Wort so sagt, dass er die Autoren der Bibel mit ihrer historischen Lage einbezieht. Warum soll das jetzt plötzlich der Grund dafür sein, dass die Bibel nicht mehr Gottes Wort ist, wie es die Reformatoren verstanden haben? Nun, der Grund dafür liegt nicht darin, dass man plötzlich entdeckt hätte, man müsse die Bibel in ihrem historischen, geschichtlichen Zusammenhang verstehen. Das war insbesondere den Reformatoren natürlich ganz wichtig. Denn sie sagten, der Literalsinn, also der Wortsinn der Schrift sei wichtig und man dürfe nicht durch Allegorese, also willkürliche, bildliche Deutungen, die Bibel einfach so auslegen, wie es einem gerade passt. Deshalb haben sie die Sprachen so wichtig genommen und die historischen Zusammenhänge. Warum plötzlich ist das, dieses historische Erforschen, der Grund dafür, dass es nicht mehr Gottes Wort ist? Das hängt nicht mit der historischen Betrachtung an sich zusammen, die dringend nötig ist, sondern hängt mit einer weltanschaulichen Entscheidung zusammen, die bis heute nachwirkt und die klassisch von dem Kulturphilosophen und Theologen Ernst Troeltsch formuliert worden, kann man sich gut merken, in einem Aufsatz über historische und dogmatische Methode in der Theologie, genau im Jahre 1900 geschrieben. Ich zitiere: Denn das Mittel, wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, ist die Anwendung der Analogie. Die Analogie des vor unseren Augen Geschehenden und in uns sich Begebenden ist der Schlüssel zur Kritik. Die Übereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch mehrfach bezeugten Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie kennen, ist das Kennzeichen der Wahrscheinlichkeit für die Vorgänge, die die Kritik als wirklich geschehen anerkennen oder übrig lassen kann. Diese, wörtlich immer noch das Zitat, diese Allmacht der Analogie schließt aber die prinzipielle Gleichartigkeit alles historischen Geschehens ein. Die Bedeutung dieser Analogie für die Erforschung der Geschichte des Christentums ist daher mit der historischen Kritik von selbst gegeben. Also Analogie heißt vergleichen mit dem, was es auch sonst gibt. Nun hat Ernst Troeltsch auch noch andere Maßstäbe, die Kausalität, also hat gesagt, nur das, was im Ursache-Wirkungszusammenhang zu erklären ist, kann man als tatsächlich geschehen, historisch tatsächlich geschehen bewerten. Damit ist der Rahmen des wirklich Geschehenden abgesteckt. Und wenn dieser Rahmen gilt, wenn das der Maßstab für das ist, was wirklich geschehen ist, dann ist eins klar, dass Gottes Handeln seine Menschwerdung mit allen Folgewirkungen, die Auferweckung von Jesus, als historisches Geschehen keinen Raum in diesem Rahmen haben. Was ist historisch auch sonst da? Es gibt auch historisch sonst Leute, die behaupten, Gott habe zu ihnen geredet und die Meinungen vertreten und Glaubensüberzeugungen äußern und auch danach leben. Das ist als ein historisches Geschehen zu greifen. Gott selbst aber, dass er redet und dass er handelt und wie er handelt, ist selber natürlich nie ein historisches Geschehen nach diesem Maßstab. Wir selber entscheiden dann also, was ist historisch tatsächlich geschehen und was nicht. Und wir entscheiden dann auch, was wir in der Bibel als Wort Gottes anerkennen und was nicht. Nach dem Analogieprinzip, das ist ein ganz banales eigentlich, kommt das auch sonst irgendwo vor. Und nach diesem Prinzip kann natürlich weder die Erschaffung der Welt aus dem Nichts eine Wirklichkeit sein, denn per Definition gibt es hier keinen anderen Punkt gleicher Art, mit dem man das vergleichen könnte. Deshalb kann natürlich auch nicht die Auferweckung von Jesus eine historische Wirklichkeit sein, denn die ist ja nicht die Wiederbelebung eines Toten, wie Lazarus oder Jüngling zu nein, sondern ist ja der Durchbruch der Todesgrenze und das zweite Ereignis, dass der Auferweckung von Jesus analog wäre, ähnlich wäre, ist die Auferstehung der Toten am Ende der Geschichte. Das heißt, nach allem Vorfindlichen finden wir keine Analogie, keine Parallele, also kann das kein historisches Ereignis sein. Man muss sich das klar machen, dass diese weltanschauliche Vorentscheidung, wenn ich die fälle und annehme, dass die ausscheidet, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wenn man die Bibel mit diesen weltanschaulichen Vorzeichen liest, kann man sie folgerichtig nicht als Gottes Wort lesen und annehmen, wie es die Reformatoren getan haben. Dieser Prozess ist seit etwa 250 Jahren, seit dem 18. Jahrhundert im Gang, das sagt Dandy, stellt der Grundlagentext der EKD fest, denn seitdem gilt weltanschaulich die Beurteilung der Wirklichkeit danach. Wir haben uns also immer nur mit Glaubensaussagen, mit Meinungen, religiösen Meinungen, Überzeugungen zu tun. Aber wir können nichts darüber sagen, ob Gott wirklich lebt, handelt, redet und wie. Muss das so sein? Die theologisch-historische Methode ist die Alternative. Nein, es muss nicht. Sie im Schwabenland sind ja besonders gesegnet, das entgeht dem menschlichen Auge natürlich nicht. Aber in diesem speziellen Punkt muss man sagen, sie hatten immerhin einen Landesbischof, der hieß Dr. Gerhard Meyer. Und dessen Namen wird den meisten ja voll vertraut sein, wahrscheinlich vielen auch seine Person. Und er hat schon in den 70er Jahren wesentliche Schriften gegeben, die bis heute absolut unüberholt gültig sind, die damals bestritten wurden, die heute bestritten, weil diese weltanschauliche Auseinandersetzung immer noch läuft. Seine These war ganz schlicht, es gilt der Allmacht des Analogieprinzips abzusagen, nicht weil das fromm wäre, sondern weil das dumm ist. Es entspricht einfach nicht der Wirklichkeitswahrnehmung, die man schon als Physiker der moderne Physik kennt, ernst nehmen kann, der Theologie, aber nach wie vor deutlich ausgesprochen oder unterschwellig wirksam ist. Also Gerhard Meyer sagt, es gilt der Allmacht des Analogieprinzips abzusagen und von der Offenbarung Gottes auszugehen. Er nennt das die historisch-biblische oder die theologisch-historische Methode der Bibelauslegung. Wörtliches Zitat, eine Offenheit zum methodischen Prinzip machen, die darauf bedacht ist, die göttliche Offenbarung an keiner Stelle vorschnell und vorlaut zu beschneiden. So Gerhard Meyer schon in seinem Buch Das Ende der historisch-kritischen Methode. Wie das praktisch umzusetzen ist, haben Gerhard Meyer und Heinz-Werner Neudorfer, Dekan in Marburg und andere, Marbach und andere, haben das bereits in umfangreichen, vorbildlichen, gründlichen, historisch-theologischen Bibelkommentaren gezeigt. Wir sind in der glücklichen Lage, es in dieser Sache nicht nur mit einer theologisch-theoretischen Auseinandersetzung zu tun zu haben, sondern auch schon über Jahre und jetzt einige Jahrzehnte den Beleg in der Umsetzung, wie das ist, historisch sorgfältig hinschauen, um dem Wort Gottes, das in der Geschichte passiert, dem gerecht zu werden und was das für Konsequenzen hat. Ich kann Ihnen, wenn Sie Bibelleser sind und erst recht, wenn Sie Ausleger der Bibel sind, nur sehr empfehlen, die Mühe nicht zu scheuen, diese richtigen, umfangreichen Volumina mit sehr anspruchsvollen Texten zu lesen, um nicht weiterhin dummen Zeug nachzulaufen. Die Entscheidung für die Anerkennung der Autorität der Bibel als Wort Gottes kann jeder auch heute mit guten Gründen treffen. In den aktuellen Auseinandersetzungen, die wir heute haben, muss es jeder Christ auch neu tun. Ich beklage nicht, dass wir in einer Zeit der Kontroversen leben, in der man nicht mehr gemütlich leben kann, nach dem Motto, haben wir schon immer so gesagt, war bisher so, kann auch weiter so gehen. Es kann unserem Glauben nur helfen und ihn frisch machen, dass wir begründen müssen und begründen sollen, warum wir etwas vertreten. Und deshalb bedarf es der offenen öffentlichen Kontroverse und Darlegung von Gründen und Gegengründen. Und deshalb geht es nicht, im Stillschweigen über solche Konflikte wegzugehen. Das ist der Denkfaulheit geschuldet, aber es dient weder dem Glauben noch der Kirche. Auch nicht nur einzelne Christen, sondern auch Gemeinden müssen diese Entscheidung heute neu und mit Begründung treffen. Allerdings, sie bestätigen damit nur das, was in Kirchenverfassungen, so heißt es in Württemberg, in anderen Landeskirchen nennt man das Kirchenordnungen, der evangelischen Kirchen formuliert ist und was jeder der 22.000 Pfarrer in den evangelischen Kirchen in Deutschland in der Ordination versprochen hat. In der Kirchenfassung der evangelischen Kirche in Württemberg in Paragraph 1 heißt es zum Beispiel, ich zitiere, weil wir ja hier in Württemberg sind, die evangelisch-lutherische Kirche in Württemberg, getreu dem Erbe der Väter, steht auf dem in der Heiligen Schrift gegebenen, in den Bekenntnissen der Reformation bezeugten Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Dieses Evangelium ist für die Arbeit und Gemeinschaft der Kirche unantastbare Grundlage. Steht in der Verfassung, ganz am Anfang. Die Auffassung der bibelkritischen Theologen muss man keinesfalls zwangsläufig folgen. Angesichts der schwerwiegenden Entscheidungen, vor denen aber auch die Württembergische Landessynode jetzt steht, stellt sich nicht nur die Frage, ob einzelne Christen sich zum allein die Schrift bekennen oder ob einzelne Gemeinden sich mit neuer Begründung bestätigt dazu, sondern man muss auch die Frage stellen, gilt das auch für eine Landeskirche? Das Sola Scriptura. Und da wollte ich doch einige Denkanstöße weitergeben, die mir gekommen sind in den letzten Wochen. Nun, Es gab einen Studientag der Landessynode in Württemberg zum Thema Homosexualität am 24. Juni. Und ich dachte erst, der findet hinter verschlossenen Türen statt, da erfährst du gar nichts davon. Aber dann hat doch die Synode beschlossen, alle diese Vorträge im Internet zu veröffentlichen. Und als fleißiger Zeitgenosse und ehrfürchtiger Mensch, besonders wenn man mit Respekt nach Schwaben schaut und viel von dort lernt, habe ich das alles mit Punkt und Komma und allen Anmerkungen gründlich gelesen. Da war ich dann doch aber zunächst einmal erstaunt. Unter 7 Referaten, die dort gehalten wurden an diesem Tag, gab es nicht einen Referenten, der die Ablehnung der Segnung der Trauung von der Ablehnung der Segnung und Trauung gleichgeschlechtlicher Paare begründet hätte. Gab es niemanden? Also ich hätte da eine Menge Namen nennen können. Warum wurde niemand mit dieser Position eingeladen? Es gibt doch eine starke Vertretung der lebendigen Gemeinde in der Synode. Und auch wenn die keine Mehrheit hat, also für ein Referat gegen die Homosegnung, müsste es doch gereicht haben. Was war da los? Ich weiß es nicht. Ich habe gelesen und dann kam ich zu dem Vortrag von Professor Benjamin Schließer über das Thema Schriftverständnis und Hermeneutik biblischer Aussagen zur Homosexualität. Und da werden wir belehrt, dass man, wie man die Bibel liest, und dass man eigentlich nur die Chance hat, sie aus 3 Perspektiven zu lesen. Entweder oder. Also, entweder prämodern traditionsorientiert oder modern kritisch oder postmodern pluralistisch. Prämodern traditionsorientierte, die glauben, die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes. Die modernen Kritischen finden es als nötig, Gottes Wort im Menschenwort erst einmal durch kritische Unterscheidungen zu identifizieren. Bei den postmodernen Pluralistischen hat jeder seinen individuellen Zugang, sozusagen seine eigene Bibel. Gott spricht eben zu jedem persönlich. Ja, das hört sich so pietistisch an, dass man schon in Halleluja Amen ausbrechen möchte. Natürlich redet doch Gott durch die Bibel zu jedem persönlich. Sagt doch jedem was anderes offensichtlich, obwohl alle das Gleiche lesen. Jetzt fragt man sich, wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einstellungen? Und wie sind sie zu bewerten? Wir lernen in diesem Vortrag, diese unterschiedlichen Einstellungen entstehen durch Mentalitäten, intersubjektive Mentalitäten und durch transsubjektive Megatrends, die uns alle prägen. Sie wirken offenbar schicksalhaft und sind also zwangsweise relativierend. Und das müssen wir demütig zur Kenntnis nehmen und nicht etwa unsere prämoderne Sicht rechtschreiberisch gegen die anderen durchsetzen wollen. Es heißt, da muss ich schmunzeln, die Unterscheidungen seien keinesfalls wertend gemeint. Als ob jemand glauben könnte, dass das Etikett prämodern unkritisch wertneutral gemeint sein könnte. Man hat doch eher den Eindruck, mit dem Bekenntnis Sola Scriptura bei den Fossilienfunden auf der Schwäbischen Alb einsortiert zu werden. Die werden auch bewundert, haben aber nichts mehr mit dem Leben heute zu tun. Professor Rolf Hille hat eine höfliche, kritische Würdigung des Vortrags von Professor Schließer geschrieben, in der es heißt: Im Blick auf die Megatrends muss noch einmal kritisch zurückgefragt werden, ob wir nicht den Auftrag haben, gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, Megatrends, die uns selbstverständlich stark beeinflussen, durch unsere Verankerung in der Heiligen Schrift zu überwinden. Ende des Zitats. Muss also eine Landeskirche in Gestalt ihrer Landessynoden nicht klar sagen, ob der reformatorische Grundsatz sola scriptura gilt und die Grundlage ihrer Entscheidungen ist oder nicht? Warum ist die Antwort nicht selbstverständlich ja? Das liegt offensichtlich an einem über Jahrzehnte eingeübten, in sich widersprüchlichen Verhalten der Theologen im Dienst der Kirche. Das muss ich Ihnen erklären. Das heißt, ich erkläre es Ihnen, wie ein praktischer Theologe von der Humboldt-Universität es in einer Schrift schon in den 90er Jahren erklärt hat. Professor Klaus-Peter Jörns, nun wahrhaftig nicht verdächtig, Mitglied von Confessio oder Lebendige Gemeinde zu sein. Also der schrieb ein Buch über die neuen Gesichter Gottes, in denen er untersucht hat, religionssoziologisch untersucht hat, was evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen glauben und nicht glauben. Das Buch ist also 20 Jahre alt und in verschiedenen Auflagen erschienen. Und er schreibt darin, dass Theologen im Studium die Freiheit gewonnen hätten, zugleich mit der dogmatischen Tradition und auf Distanz zu ihr zu leben, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Also wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis, aber viele halten weder die Jungfrauengeburt noch die leibliche Auferstehung Jesu für tatsächlich geschehen. Dennoch wird die Liturgie natürlich nicht geändert. Man spricht feierlich, was man nicht glaubt. Man muss eine Kluft zwischen formulierten Grundlagen und den von vielen innerhalb unserer Kirchen artikulierten Positionen konstatieren. Die Einheit der evangelischen Landeskirchen soll aber gewahrt bleiben. Das ist ja das höchste Ziel. Das höre ich nicht nur in Württemberg von Kirchenleitung, sondern eigentlich Land auf Land ab. Vor allen Dingen ist die Einheit wahr. Das geht aber offensichtlich nur, wenn man die reformatorisch-theologischen Grundlagen nicht mehr als entscheidenden gemeinsamen Nenner ansieht. Oder soll man gar unterstellen, dass man sie als Worthülsen gebraucht, die beliebig und auch widersprüchlich gefüllt werden können? Für den Zusammenhalt der Kirche sorgen dann die öffentlich-rechtliche Struktur der Landeskirche und die Kirchensteuer. Was sollen wir tun? Viele fragen sich das. Brauchen wir eine neue Reformation? Was sollen wir tun? Man kann natürlich austreten und Mitglied einer Freikirche werden. Von der Bibel, das sage ich ganz offen, von der Bibel her gibt es am freikirchlichen Weg grundsätzlich überhaupt nichts zu kritisieren. Ich bin ziemlich auf den Kontinenten dieser Welt rumgekommen und ich hatte immer Schwierigkeiten, in Asien und Afrika Menschen zu erklären, was eine Landeskirche ist. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass eine Kirche quadratmeterweise jeder Acker und jedes Stück Wald eingeteilt ist in entweder evangelisch oder katholisch. Die denken alle, eine Kirche, das ist eine Gemeinschaft von Menschen. Das ist ein typisches Phänomen, das in Europa historisch gewachsen ist. Hat ja seinen Grund. Wir leben ja auch ganz gut da drin. Man muss das auch gar nicht alles verdammen. Nur der freikirchliche Weg, den zu kritisieren, da gibt es nun biblisch gesehen überhaupt gar keinen triftigen Grund. Aber wir beobachten, dass nicht wenige Freikirchen die gleichen theologischen Kontroversen in sich haben wie die Landeskirchen. Ich kenne mich einigermaßen aus. Ein bisschen abgemildert manchmal, kommt alles 20 Jahre später. Aber im Grunde ist man auch dort nicht vor den Fragen sicher. Wie sollte man auch? Denn es sind ja Grundentscheidungen, die wir als Menschen treffen. Die sind nicht für Landeskirchen reserviert. Man muss aber auch nicht austreten und freikirchlich werden. Man kann Mitglied einer landeskirchlichen Gemeinschaft werden, die sich als Gemeinde mit Komplettangebot versteht. Meine Frau und ich in Kassel, wir sind zum Beispiel Mitglieder Friedenshof, einer landeskirchlichen Gemeinschaft, die eigentlich alles hat, von Taufe bis Konfirmation und Beerdigung und Gottesdienst sonntags morgens um 10 und alles. Wir haben alles dort wie jeden, völlig im Frieden mit der Landeskirche übrigens, und das schon seit 30 Jahren so, das ist überhaupt nichts Besonderes. Und davon gibt es zwei landeskirchliche Gemeinschaften in der Stadt Kassel, die blühen, wachsen und gedeihen. Also, und da sind wir Mitglied geworden, sind zugleich natürlich Mitglieder der Landeskirche. Man bleibt doch irgendwie Teil der Landeskirche, muss aber ihre unakzeptablen Entscheidungen vielleicht doch nicht so ernst nehmen, um sich darüber zu streiten. Diese Option ist nach meiner Beobachtung nicht ganz unbeliebt. Manche sagen, es müsste wieder eine Reformation geben. Aber was heißt das? Wie war das denn bei der Reformation? 1517 zettelt ein Professor eine akademische Diskussion an über ein Thema, das ihm theologisch und seelsorgerlich Beschwer macht, Ablassbuße, und löst damit ahnungslos die Reformation der Kirche aus. Wie konnte das geschehen? Es war ein akademischer Protest gegen die Kirchenleitung der damaligen Kirche. Die Kritik betraf die Seelsorge, aber auch die Kirchenfinanzen. Die Kontroverse fand unter akademischen Theologen, meist auf Latein sogar, statt und wurde theologisch immer grundsätzlicher. Als sich der Konflikt zuspitzte, sorgten Fürsten und Stadtregierungen der reichsfreien Städte für politische Entscheidungen. Es waren Machtentscheidungen. Es waren politische Regierungen, die für Entscheidungen sorgten. Die Auswirkungen dieser Entscheidungen waren in den Gemeinden wirksam. Aber sie wurden nicht etwa durch erneuerte Gemeinden herbeigeführt. Das wünschen wir uns ja, dass eine Erneuerung der Kirche von der Basis her geschieht. Erweckung, Erneuerung. Jedenfalls die Reformation ist so nicht entstanden, sondern sie ist von akademischen Theologen ausgelöst und von Regierungen, Fürsten und Stadtregierungen durch politische Entscheidungen bis dahin, dass man darum Kriege geführt hat, durchgesetzt worden. Da ist erstmal klar, wir erwarten und wünschen keine Reformation der Kirche mit Hilfe des Staates. Trennung von Staat und Kirche ist vollzogen, aber trotzdem übt der Staat durch seine Gesetzgebung einen erheblichen Druck auf die Kirchen aus. Das erleben wir gerade in Sachen Ehe für alle. Selbstverständlich erklären Politiker, dass die staatliche Gesetzgebung keine zwingende Vorgabe für die kirchliche Auffassung von Ehe und Trauung ist, aber der gesellschaftliche Druck entwickelt sich unter den Mitgliedern der Kirchen natürlich zu einer normativen Kraft des Faktischen. Das ist nicht verwunderlich, weil die Landeskirchen sich ja immer noch als Volkskirchen verstehen. Sie wollen ja auch die 96% ihrer Mitglieder repräsentieren, die nicht in die Gottesdienste gehen. Das hat ja die Mitgliedschaftsstudie der EKD jetzt wieder festgestellt. Es sind sogar kaum noch, es sind etwas unter 4% im Durchschnitt der Mitglieder der evangelischen Kirche, die überhaupt einen Gottesdienst besuchen. Aber die 96% möchten ja die Kirchenleitungen auch repräsentieren. Mit entsprechender Vehemenz fordern die Befürworter der Segnung und Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, also jetzt in der Landessynode nun die Änderung der kirchlichen Praxis. Das gebietet der Staat nicht, der zwingt nicht, aber der gesellschaftliche und politische Druck ist erheblich und die Befürworter der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, ihrer Segnung oder gar Trauung, bedienen sich natürlich liebend gern dieses gesellschaftlichen und politischen Rückenwindes, der im Augenblick heftig zu spüren ist. Also, das soweit wir Reformation mit Hilfe des Staates, das wollen wir nicht. Im Gegenteil, der Gegenwind kommt von dort. Was aber ist mit der Theologenzunft? Von den Fakultäten, theologischen Fakultäten ist offenbar keine Hilfestellung für eine Orientierung an der Bibel als maßstabgebender Maßstab, als Norma Normans hieß das in der Reformation, also die Norm, die andere Normen bestimmt, zu erwarten. Kompetente Theologen von außerhalb der staatlichen theologischen Fakultäten werden von den Kirchenleitungen offenbar gar nicht ernst genommen. Wir Nicht-Schwaben schauen immer wieder neidisch und erwartungsvoll nach Württemberg, weil dort mit dem Albrecht-Bengel-Haus eine potente Institution in der Begleitung der Theologiestudenten arbeitet. War nicht in der Entstehungsgeschichte des Bengel-Hauses ein Element des Bekenntniskampfes wirksam? Gehört dieses Element nicht auch heute zur Berufung dieser Institution, darf ich mir als Nichtschwabe erlauben, Anwesenden diese Frage zu stellen? In den letzten Jahren haben einige evangelikale Ausbildungsstätten die staatliche Anerkennung als Fachhochschulen erlangt und versuchen, sie zu behalten. Dafür gibt es viele gute Gründe. Wenn es gelingt, kann es ein Segen sein, falls die Träger ihre Seelen im Akkreditierungsprozess nicht verkaufen. Für die Anerkennung als Fachhochschule sind der Deutsche Wissenschaftsrat und die entsprechenden Landesministerien zuständig. Der Wissenschaftsrat beauftragt Akkreditierungsagenturen, die prüfen die Ausbildungsstätten nach welchen Maßstäben. Natürlich müssen gewisse Standards in Forschung und Lehre nachgewiesen werden. Bei der Theologie ist das eine heikle Sache. Gott selbst ist ja nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung. Höchstens der Glaube der Menschen an Gott und seine Rahmenbedingungen und die individuellen und sozialen Wirkungen. Die Wissenschaft wird an den Universitäten betrieben, als ob es Gott nicht gäbe. Etsi Deus non daretur. Kann man sogar auf Latein, weil es so eine alte Tradition ist. Das nennt man einen methodologischen Atheismus. Da sind wir für. In der Chemie guckt man, was untersuchen wir da? Da fragt man nicht, was hat Gott jetzt mit dem Salz zu tun? Das ist ein anderes Thema, aber in der Chemie eben nicht. Also müssen die Vertreter der Ausbildungsstätten ihren Gutachtern plausibel machen, dass sie wissenschaftlich Theologie betreiben, um die staatliche Anerkennung als Fachhochschule zu bekommen und zugleich daran festhalten, so hoffen wir, dass sie wirklich an die Offenbarung Gottes in Israel und Jesus Christus glauben, wie sie in der Bibel, dem Worte Gottes, dokumentiert ist. Wenn die Gutachter sie als Fundamentalisten oder gar als homophob einstufen, haben die schlechte Karten mit der Akkreditierung. Der Rest erklärt sich von selbst. Also, eine Reformation wie die im 16. Jahrhundert wird es im 21. Jahrhundert nicht geben. Die Unterstützung des Staates wollen wir nicht. Die Unterstützung der akademischen Theologie setzt eine Bekehrung von Theologieprofessoren voraus. Die muss sich dann noch vor ihrer Emeritierung in Bekennermut auswirken. Wir wollen nicht aufhören, dafür zu beten. Was bleibt zu hoffen? Was bleibt zu hoffen, damit wir evangelisch bleiben oder evangelisch werden? Wir erhoffen ein offenes Bekenntnis zu den vier allein, zur Autorität der Bibel als dem Wort Gottes. Aus dem Bekenntnis zu dem Wort Gottes folgt, durch Christus allein gerettet, durch die Gnade allein, durch den Glauben allein. Von wem können wir das erwarten? Ich habe vier Gruppen im Blick. Wir erwarten das, wir dürfen das erwarten von vielen Gemeindegliedern, die an Christus glauben und ihm nachfolgen, auch wenn sie in ihren Gemeinden keine mehrheitliche Unterstützung finden. Weil das leider nicht überall gegeben ist. Man wünschte sich ja, dass jeder, der glaubt, in seiner Gemeinde, in seinem Bekenntnis zum Christus allein, eine volle Unterstützung bekäme, zur Schrift alleine. Aber trotzdem hoffen wir, dass es Gemeindeglieder gibt, die in ihrem Bekenntnis zu den vier allein ganz klar sind und so leben, fröhlich evangelisch leben. Wir hoffen das weiter von einzelnen Pfarrern, Gemeindekirchenrätern, Gemeinschaftsleitern, Predigern, Gemeinschaftspastoren. Und wir hoffen das auch von Gemeinden und Gemeinschaften als Ganzes durch einmütige Stellungnahmen ihrer Leitungsorgane. Und wir erhoffen es von Verbänden, christlichen Verbänden, Organisationen durch Stellungnahmen ihrer Leitungen. Warum erhoffen wir das? Weil das überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und der Mainstream, der Haupttrend in unseren Kirchen, diese Grundlagen in Frage stellt. Das kann man beklagen, kann man bejammern, muss man aber gar nicht, sondern kann sagen, das ist die Stunde, in der man aufstehen und sich klar artikulieren muss. Das Einzige, was wirklich nicht geht, ist zu sagen, wird schon irgendwie, wir halten uns bedeckt. Wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Man ist immer tätig in diesem Prozess. Und wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Ich möchte ein aktuelles Beispiel noch nennen für das, was ein Einzelner tut und hofft, dass er ansteckend wirkt. Der Pfarrer Dr. Hans-Gerd Krabbe aus dem badischen Achern hat vorgeschlagen in den letzten Wochen, dass Pfarrer und Gemeindeälteste folgende Selbstverpflichtung unterschreiben und veröffentlichen. Und ich habe jetzt gehört, dass in Württemberg schon etwas Ähnliches unterwegs ist, aber wie ihr so seid, seid ihr dezenter und geht damit nicht so sofort an die Öffentlichkeit. Aber es tröstet so unser einen natürlich zu wissen, dass schon dieser oder jener Pfarrer dem anderen die Mail schreibt und sagt, wollen wir nicht und haben wir nicht. Und der Bischof soll schon Briefe bekommen haben, in denen Pfarrer gesagt haben, wenn ihr irgendetwas beschließt, was dem widerspricht, sollt ihr wissen, wofür wir stehen. Es würde den Rest der Christenheit in Deutschland sehr, sehr ermutigen. Sollte das die Wahrheit sein und sollten es viele Gemeinschaftsprediger, viele Pfarrer geben und viele verantwortliche Gemeinderäte in Württemberg, die öffentlich erkennbar dazu stehen. Ich lese ihn mal als ein Beispiel, die Selbstverpflichtung von Hans-Gerd Krabbe aus Achern. Er schreibt das so, Selbstverpflichtung aus Gründen des Glaubens und des Gewissens, maßgebende Verlautbarung der EKD in ihrer Gliedkirchen zu Ehetheologie und Eherecht seit dem Jahr 2010 bis hin zu den vorerst neuesten Auslassungen zur Ehe für alle und zum Verständnis von Familie nötigen mich zu den folgenden Selbstverpflichtungen in Zeiten fortschreitender Selbstsäkularisierung von Kirche und zunehmender Abkehr von Bibel und Bekenntnis. Erstens, ich verpflichte mich in meinem Dienst in der Kirche Jesu Christi dazu, das Evangelium als Gottes befreiendes Wort in seinem Zuspruch und seinem Anspruch auszurichten und es allein in der Bindung an die Heilige Schrift und die Bekenntnisse meiner Kirche einschließlich der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 zu bezeugen. Zweitens, ich verpflichte mich dazu, gegen die Verletzung solchen Bekenntnisstandes in meiner Gemeinde, in meiner Landeskirche und in der Öffentlichkeit um Gottes Willen und um der Menschen Willen zu protestieren. Drittens, ich weiß mich nach bestem Vermögen mitverantwortlich für den Schutz derer, die um solchen Bekennenswillen unter Druck gesetzt und angegriffen, ausgegrenzt und benachteiligt oder von vorgesetzten kirchlichen Stellen gemaßregelt werden. Viertens, In solcher Verpflichtung bezeuge ich, dass die Einführung von Genderideologie oder von sogenannter Homotrauung als neuer Kasualie eine Verletzung des Bekenntnisstandes darstellt. Fünftens, selbstverständlich verpflichte ich mich dazu, auch Menschen, die sich selbst einer sexuellen Minderheit zugehörig fühlen, mit Achtung zu begegnen. Ich stehe ihnen gemäß meiner Möglichkeiten sowohl seelsorgerlich und diakonisch wie fürbittend zur Seite. In die Fürbitte eingeschlossen sind ebenso Personen in kirchenleitenden Diensten. Ich habe gedacht, vielleicht geht ja eine Stärkung davon aus, wenn diese Liste, die im Augenblick ihre Runde macht, von vielen unterzeichnet wird in Deutschland und diese Liste auch öffentlich ist. Weil es ist zwar schön, wenn das privat alles im Winkel geschieht, aber wirksam wird es erst, wenn wir uns vernetzen, wenn wir erkennbar sind. Lassen Sie mich als ein drittes und abschließendes sagen. Wir haben gefragt, sind wir schon evangelisch? Und ich habe gesagt, das Vierfache allein die Gnade, durch allein Jesus, die wir im Glauben allein empfangen, so wie es in der Heiligen Schrift allein offenbart ist, das ist unser Vertrauen. Und wer dem Evangelium so vertraut, kann fröhlich leben. Machen wir uns zum Schluss noch klar, das Bekenntnis zur Bibel als der Urkunde der Offenbarung und dem gültigen Maßstab in diesem vierfachen Bekenntnis, Schrift, Jesus, Gnade, Glaube, das ist die Basis. Darin liegt das Fundament und die Quelle der Gewissheit und Getrostheit der Glaubenden. Weil das Verständnis von Gnade und Glaube heute aber mehr und mehr von der Bibel und darum von Jesus Christus losgelöst verstanden werden, verkommen sie sehr leicht zu psychologisch beschriebenen Prozessen. Also, nur wer sich selber liebt, kann andere lieben. Heißt es nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu braucht man die Bibel nicht, dazu reicht Erich Fromm und die Psychologie. Viele können das gar nicht unterscheiden und denken, was willst du, das ist doch toll. Nein, es ist nicht das Evangelium. Es ist losgelöst von Jesus. Diese Psychologie kann ich praktizieren, da brauche ich weder den Mensch gewordenen Gott in Jesus, noch brauche ich sein Wort, noch brauche ich sein Leiden und Sterben und Auferstehen. Symptomatisch für die Entwicklung, dass das unterminiert wird und entwertet wird, ist, dass Dietrich Bonhoeffer, der sonst ja der wichtigste Referenztheologe des Protestantismus ist, mit seiner Unterscheidung von billiger und teurer Gnade heute nicht so hoch im Kurs steht. Erinnern wir uns an seine kritischen, mahnenden und zugleich ermutigenden Worte in seinem Buch Nachfolge, wenn Sie sich was Gutes tun wollen, lesen Sie dieses Buch. Ich zitiere: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. zitiere immer noch wörtlich Bonhoeffer. Letztes Zitat: Teuer ist sie, die Gnade, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Evangelisch sind wir, wenn wir von dieser teuren Gnade Gottes leben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.